Deutsche Welle. Podcast.
Und das sind die Themen: Euro-Rettungsschirm vor Gericht, Wege aus der Schuldenkrise und deutsche Bank unter Druck. Mein Name ist Monika Lohmüller. Kontrolleure der EU, Europäischer Zentralbank und Internationalem Währungsfonds waren nach Athen gereist, um einen Blick in die Bücher des Schuldensünders Griechenland zu werfen. Entnervt sind sie in der letzten Woche abgereist, denn Griechenland scheint die Sparziele nicht zu schaffen. In dieser Woche nun geht es auch in Deutschland um die Griechenlandhilfe und den Euro-Rettungsschirm. Denn am 7. September verkündet das Bundesverfassungsgericht sein Urteil, ob die deutschen Griechenlandhilfen mit dem Grundgesetz vereinbar sind. Eine Gruppe von Wissenschaftlern hat gegen den Rettungsschirm geklagt. Einzelheiten von Daphne Gradwohl.
Unter großem Druck wurden sie durchgewunken, die Gesetze zum Euro-Rettungsschirm und zur Griechenlandhilfe. So schnell, dass die Abgeordneten nicht wirklich frei darüber entscheiden konnten, behaupten die Beschwerdeführer in Karlsruhe. Einer von ihnen ist der Wirtschaftsprofessor Joachim Stabatti.
Hier verstößt das, was die Regierungen auf die Schiene gesetzt haben, gegen das hoheitliche Budgetrecht des Parlaments. Dem Parlament sind die Hände gebunden und das kann nicht Sinn der europäischen Entwicklung sein, dass im Zuge der Eurozone und der Gefährdung des Euros dem Parlament die zentralen Rechte der Budgethoheit genommen werden.
Manuel Sarrazin ist Abgeordneter der Grünen im Bundestag, Mitglied im Ausschuss für Angelegenheiten der Europäischen Union und Vorsitzender der Europa-Union im Deutschen Bundestag. Seiner Meinung nach geht es den Beschwerdeführern eigentlich darum, den Euro zu kippen, wie sie es in einer früheren Verfassungsbeschwerde schon einmal erfolglos versucht haben.
Ich glaube, dass die Bundesregierung den Bundestag in der ganzen Frage nicht ausreichend gut behandelt. Das ist richtig. Die Kläger wenden sich aber ja nicht gegen die Behandlung des Bundestages, sondern sie wenden sich gegen die Maßnahme, die beschlossen wurde.
Sarrazin glaubt nicht, dass das Bundesverfassungsgericht die Euro-Hilfsmaßnahmen antasten wird.
Die Mehrheit in der Politik war und ist, dass wir agieren mussten, weil sonst essentielle Folgen aufgetreten wären. Und diese Frage ist eine politische Entscheidung. Und diese politische Entscheidung wird das Gericht aus meiner Sicht nicht anzweifeln, sondern sich damit beschäftigen, ob eigentlich der Bundestag und die Bundesregierung genügend Informationen vorliegen hatten, um darüber zu entscheiden, ob die Rechte des Bundestags gewahrt sind.
Der Europarechtler Ingolf Pernies begleitete die Vertreter der Europäischen Zentralbank bei der mündlichen Verhandlung. Die EZB steht wegen ihrer umstrittenen Käufe von Staatsanleihen der Schuldenländer in der Kritik. Gefragt, welches Urteil er denn prognostizieren würde, antwortet Ingolf Pernies bedächtig:
Dann denke ich, wird das Bundesverfassungsgericht beide Gesetze für verfassungsgemäß erklären. Aber, mit einem großen Aber, vermutlich werden hinter dem Aber eine ganze Menge Kautelen stehen, die sicherstellen sollen, dass die Bundesregierung künftig nicht entscheiden würde, ohne eine vorherige Entscheidung oder Ermächtigung des Bundestages.
Ähnlich sieht das auch sein Kollege von der Freien Universität Berlin, Christian Kallies. Vor allem für den permanenten Rettungsschirm EFSF, der künftig weitreichendere Hilfsleistungen vorsieht und dem die nationalen Parlamente noch zustimmen müssen, könnte Karlsruhe auf die unabdingbare Mitwirkung des Bundestages pochen, glaubt Kallies. Doch auch gegen EU-Verträge ist verstoßen worden, vor allem gegen die No-Bailout-Klausel, das Verbot, andere Staaten finanziell zu unterstützen. Christian Kallies glaubt aber nicht, dass man darüber die Euro-Hilfsmaßnahmen kippen könnte. Übrigens selbst der EuGH in Luxemburg nicht.
Nun ist es natürlich so, dass man sich die Frage stellen muss, ob eine Norm wie dieses Bailout-Verbot, wenn man es denn absolut verstehen würde und es dazu führen darf, dass praktisch der Euro und damit dann möglicherweise auch die Europäische Union insgesamt scheitert. So hat ja die Kanzlerin Merkel zu Recht auch im Bundestag argumentiert. Es ging hier um eine Ultima Ratio-Entscheidung zur Rettung des Euro und der Europäischen Union. Ob die Situation in dem Sinne war, das obliegt der politischen Einschätzungsprärogative der Bundesregierung und der einzelnen Akteure. Aber das Argument an sich ist richtig, dass der Artikel 125 nicht gegen den Euro und die Europäische Union gekehrt werden kann. Man kann nicht eine Norm sozusagen so auslegen, und das könnte der EuGH auch nicht, dass sie das ganze System zerstört.
Und was wäre, wenn das Bundesverfassungsgericht die bisherigen Rettungsmaßnahmen doch für verfassungswidrig erklären würde? Der Europapolitiker der Grünen, Manuel Sarrazin:
Faktisch würde es ein Ende des Euro-Rettungsschirms natürlich bedeuten und hätte sehr, sehr weitreichende Folgen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass das Bundesverfassungsgericht so entscheiden wird.
Der Europarechtler Ingolf Pernies wiegelt ab.
Auch wenn das Gericht anders entscheiden würde und das alles für nichtig erklären würde, dann würde das in der Praxis jetzt nicht viel ändern, weil die internationalen Verpflichtungen über alles bestehen und die können auch nicht dadurch wieder aufgehoben werden, dass das Gericht sagt, das ist verfassungswidrig. Das wäre ganz wichtig und es wäre ganz furchtbar für die Finanzmärkte und für die Zukunft des Euro, aber nur in der politischen Wirkung und nicht in der rechtlichen Wirkung, weil völkerrechtliche Verträge müssen eingehalten werden, so oder so.
Ein Beitrag war das von Daphne Gradwohl. Die Schuldenkrise treibt die Euro-Länder um, aber nicht nur sie. Auch die USA kämpfen darum, die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen und den gigantischen Schuldenberg abzubauen. Dabei gehen Amerika und Europa getrennte Wege. Da ist Europa, das auf Teufel komm heraus spart. Und da sind die USA, die weiterhin auf die Politik des billigen Geldes setzen und mit einem Konjunkturprogramm liebäugeln. Wer hat das beste Rezept? Welcher Weg führt aus der Schuldenkrise? Mein Kollege Thomas Spahn hat darüber mit Ferdinand Fichtner vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin gesprochen.
Herr Fichtner, gibt es eine globale Antwort auf die Frage sparen oder die Konjunktur mit Geld ankurbeln?
Nein, ich glaube, das ist genau der Denkfehler, dass man versucht, alle betroffenen Länder oder sogar alle Länder weltweit über den gleichen Kamm zu scheren. Es ist sicherlich so, dass alle Länder irgendwie von ihren hohen Schulden runterkommen müssen. Fast alle Volkswirtschaften der Welt, also jetzt nicht nur die, die ständig in den Medien sind, haben ja im Zuge der Rezession oder auch teilweise schon vorher unglaubliche Schuldenberge angesammelt. Die müssen reduziert werden, aber es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Möglichkeiten. In Deutschland, denke ich, haben wir die Möglichkeit, über eine ordentliche Fiskalpolitik, das heißt auch über Sparen, eventuell über höhere Staatseinnahmen, also höhere Steuern, die Schulden in den Griff zu bekommen. Ich denke, in den USA gibt es die Möglichkeit, über eine etwas expansivere Geldpolitik die Schulden zu reduzieren. Aber Griechenland beispielsweise, da sehe ich überhaupt keine Möglichkeit, auf, ich sag mal, normalem Wege die Schulden zu reduzieren, sondern da ist nach wie vor aus meiner Sicht eben nur ein Schuldenschnitt, ein teilweise Schuldenerlass, eine realistische Option.
Bleiben wir bei der größten Volkswirtschaft der Welt. Sie hatten es angeführt, da könnte man mit dem billigen Geld noch ein bisschen weitermachen. Aber wenn das Geld immer billig bleibt, dann wird es auch richtig billig. Es verliert nämlich an Wert. Wie groß ist die Inflationsgefahr?
Die Inflationsgefahr ist erheblich. Die USA sind ja mittlerweile schon bei Inflationsraten, die fast an die 4% gehen. Das sind teilweise temporäre Effekte, aber teilweise steckt da sicherlich auch schon die sehr expansive Geldpolitik der Federal Reserve Bank, also der amerikanischen Zentralbank, in den letzten Jahren drin. Da ist auch nicht mehr viel Spielraum von der Seite. Andererseits kann sich die USA auf die Position stellen. Uns ist es egal, wenn der Dollar abwertet. Uns ist es egal, wenn wir eine etwas höhere Inflationsrate haben. Wenn das die Schulden konsolidiert, ist das ein bequemer, wahrscheinlich der bequemste Weg, den die USA eben im Gegensatz zu beispielsweise Griechenland haben. Die Griechen haben das Problem, dass sie letztlich mit dem Euro eine Fremdwährung im eigenen Land haben, die sie nicht direkt kontrollieren können, weil sie keinen direkten Zugriff auf die Europäische Zentralbank haben. Und das ist eine sehr komfortable Situation, in der die USA im Vergleich zu den europäischen Volkswirtschaften da sind.
Wirtschaftsexperte Ferdinand Fichtner im Gespräch mit der Deutschen Welle. Wegen des Verkaufs komplizierter Finanzprodukte hat die US-Regierung am vergangenen Freitag Klage gegen 17 Banken und Finanzdienstleister eingereicht. Darunter die größten Banken des Landes wie die Bank of America oder auch die Citigroup. Darunter aber auch europäische Geldhäuser wie die Deutsche Bank. Und als wäre das noch nicht genug, wegen umstrittener Wertpapiergeschäfte steht Deutschlands größtes Geldhaus einem Zeitungsbericht zufolge auch in Großbritannien im Fokus der Ermittler. Deutsche Bankchef Josef Ackermann ficht das nicht an. Er hält die Klagen für haltlos. Das sagte er auf einer Fachtagung in Frankfurt. Samir Ibrahim berichtet.
Die Immobilienkrise holt die Deutsche Bank wieder ein. In den USA muss sie nun vor Gericht. In Großbritannien ist eine Voruntersuchung im Gange. Darüber, ob die Bank ihre Kunden beim Verkauf von Immobilienwertpapierpaketen betrogen hat. Deutsche Bankchef Josef Ackermann muss am Morgen schon geahnt haben, dass man ihn auch dazu befragen wird, als er das jährliche Bankenforum in Frankfurt als erster Redner mit eröffnet. Der Bankchef bleibt dabei betont gelassen.
Die sollen uns beweisen, dass da Betrug im Spiel ist. Und ich bin sicher, das ist nicht ganz einfach.
Unter den Zuhörern gibt es bei diesem Satz dann doch etwas Unruhe. Manch einer schaut seinen Sitznachbarn ungläubig an. Auch Ackermann selbst bekommt das mit und setzt nach. Er wolle nicht falsch verstanden werden, sagt er.
Irgendwelche Dinge, die nicht korrekt sind, tolerieren wir absolut nicht. Wir haben eine Zero Tolerance seit vielen, vielen Jahren, seit ich Vorstandsvorsitzender bin. Und wir haben auch sofort uns immer von Mitarbeitern getrennt, wenn wir irgendwie etwas gesehen hätten.
Tatsächlich hat sich die Bank schon von Mitarbeitern getrennt. Zuletzt hatte es zwei Angestellte der Bank in Asien erwischt. Auch dort war gegen die Bank ermittelt worden. Dass nun Milliardenzahlungen drohen, sieht Ackermann gelassen. Am Ende stehe nie die Summe, die zunächst gefordert werde. Die Bilanz treffe das wohl nicht. Worte, die beruhigen sollen, doch am Markt wirken sie nicht. Dass es nun zu so vielen Klagen kommt, ist für die Deutsche Bank nicht überraschend. Ihr Chef bringt dafür sogar Verständnis auf.
Dass man jetzt versucht, gerade diejenigen, die in diesem Geschäft besonders aktiv waren und gerade diejenigen, die ja über besondere Kompetenz hätten verfügen sollen und gerade diejenigen, die ja auch bei der Auswahl der Zusammensetzung der Papiere eine aktive Rolle gespielt haben, klagen, um irgendwo noch gegenüber ihren eigenen Eigentümern zu sagen, wir haben alles unternommen, um Geld zurückzubekommen, finde ich Teil des Systems.
Dass die US-Finanzaufsicht eine ganze Reihe von Großbanken verklagt, zeigt nach Ansicht Ackermanns aber nur deren Verzweiflung. Es sei wie ein Strohhalm, nach dem man greife, um von eigenen Fehlern abzulenken. Das Geldinstitut selbst weist alle Vorwürfe zurück. Die Klagen, die nun eingereicht wurden, sagt Ackermann, seien aber problematisch. Nicht für die Bank, sondern in ihrer Argumentation.
Im Wesentlichen geht es um die Frage der Dokumentation. Und Dokumentation wird jetzt beurteilt nach Maßstäben, die heute festgestellt werden. Also das ist unglaublich schwierig, weil die Dokumentationsanforderungen vor 3-4 Jahren oftmals andere waren.
Um größeren Schaden abzuwenden, will sich Ackermann nun verstärkt mit anderen Banken zusammenschließen, um Einzelabsprachen mit den Klägern zu vermeiden. Die Angst des Bankers, dass einige aufs Kreuz gelegt werden, wie er sagt, weil mit manchen ein Vergleich geschlossen wird und andere dann mehr zahlen müssen.
Aus Frankfurt Samir Ibrahim. Und das war's von der Wirtschaft. Ich bin Monika Lohmüller und sage danke fürs Zuhören.
Das war ein Podcast der Deutschen Welle. Mehr Informationen unter dwworld.de.